ein Atomwitz. Keiner lacht, alle strahlen.
Ja, und damit, Judith, cheers auf 10 Folgen Sternenstaub und andere Materie.
Cheers!
Ja, schön, dich zu sehen zu unserer Jubiläumsfolge aus der Sommerpause. Alle anderen Podcasts sind in der Sommerpause, wir nicht. Wir sitzen hier mitten im August, heute nicht ganz so strahlendes Wetter, war trotzdem wunderschöner Sommer, mit einer ganz, ganz besonderen Folge, unsere 10. Folge.
Ja, sehr cool. Ich habe hier auch schon was schön zum Anstoßen, natürlich alkoholfrei, muss ja noch arbeiten.
Selbstverständlich ist es morgens, aber wir feiern. Genau. Es gibt was zu feiern. Ja, und ich freue mich auch sehr. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir vor 2 Jahren mittlerweile in München im Biergarten saßen und du mir da wieder irgendeine Frage beantwortet hast, die ich über irgendein physikalisches Thema hatte und wir uns dann dachten, du, da sollten wir einen Podcast draus machen.
Ja, ich erinnere mich auch. Es war echt spannend. War auch eine coole Reise, weil am Anfang habe ich gedacht, okay, weiß nicht, ob es irgendjemand hören will oder so. Mhm. Und ich finde es aber super cool und ich finde es auch echt immer wieder spannend. Du forderst mich immer wieder heraus, Dinge zu recherchieren, die mich dann auch irgendwie inspirieren. Und also mir macht es mega Spaß. Ich habe immer wieder neue Ideen, was denn irgendwie cool sein könnte. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch immer auf unseren Termin hier, vor allem, weil ich viel lerne auch und weil es auch einfach schön ist, sich alle paar Wochen hier mal zu treffen und auch über anderes zu quatschen. Und da das unsere 10. Folge ist mittlerweile, glaube ich, sollten wir uns vielleicht nochmal vorstellen und das Konzept vom Podcast nochmal vorstellen. Wir haben das in der allerersten Folge gemacht, ist jetzt schon ein bisschen was her. Und ich glaube, wir haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert in unserem kleinen Recap in den Biergarten. Das Konzept vom Podcast ist nämlich ganz einfach, dass du, Judith, Physikprofessorin, mir, Angela, Nicht-Physikerin, alle möglichen Themen, alle möglichen Fragen beantwortest. Und wir uns dann einfach aus 2 sehr unterschiedlichen Perspektiven über dieselben Themen unterhalten. Das ist das Konzept. Ich würde aber sagen, du kannst dich auch einfach nochmal vorstellen für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dazugekommen sind. Also Judith, wer bist du?
Ja, sehr gerne. Und die sich schon langweilen, die uns schon kennen, die können ja ein paar Minuten vorskippen. Also mein Name ist Judith Reindl. Ich bin mittlerweile Physikprofessorin an der Universität in Oslo. Ich beschäftige mich mit der Interaktion von ionisierender Strahlung mit biologischer Materie, sowohl für medizinische Zwecke als auch für die Raumfahrt. Ich bin aber auch in meiner Lehre insbesondere auch, sag ich mal, von der Physikseite her Raumfahrt-Enthusiast, sehr interessiert an bemannter Raumfahrt und Konzepten dafür. Und zusammengekommen sind wir über das Forschungsprogramm von der Bundesregierung zur Erforschung von Universum und Materie. Da haben wir uns kennengelernt und in diesem Forschungsrahmen bin ich quasi die Leiterin von der Ionenforschung in Deutschland, Ionen- und Positronenforforschung in Deutschland.
Genau, ja.
Und du?
Darüber haben wir uns kennengelernt, über die berühmte Abkürzung ERUM. Erforschung von Universum und Materie, da gehören unter anderem eben deine Leute dazu, die Forschung in dem Bereich betreiben, aber auch noch ganz, ganz viele andere Forscherinnen und Forscher in Deutschland aus allen möglichen Bereichen, Experimentalphysik, Astro, bis hin zum Rat der Deutschen Sternwarten. Und das sind insgesamt 30.000 Forscherinnen und Forscher in Deutschland, die eben in irgendeiner Art und Weise an der Erforschung von Universum und Materie beteiligt sind. Und ich bin Teamleiterin in einem Projekt, das die zentrale Vernetzungs- und Transferstelle für all diese Wissenschaften darstellt. Und wir organisieren verschiedene Aktivitäten, Workshops, wo sich diese ganzen Leute treffen und dann über gemeinsame Fragestellungen sprechen. Oder auch Schools für PhDs, die eben zum Beispiel Deep Learning machen in dem Bereich und Analyse schreiben von Forschungsdaten. Genau, und da kommen eben ganz viele verschiedene Leute zusammen. Unter anderem war Judith dabei. Ich glaube, genau, du warst, kennengelernt haben wir uns, da warst du Speaker in einer unserer Schools und hast zu Deep Learning eine Lecture gehalten.
Na, ich glaube, also kennengelernt, das erste Mal, ich weiß nicht, ob du mich da kennengelernt hast, aber das erste Mal gesehen, glaube ich, haben wir uns bei dem Train the Trainer Workshop.
Ach so, ja, genau. Damals. Ja, es war noch weiter vorher.
Genau, genau, ja. Es war der erste, den ihr organisiert habt. Beim allerersten war ich dabei.
Ja. Genau, als Teilnehmerin und dann beim nächsten Mal als hast du die Lecture gehalten.
Genau, genau. Mhm. Genau. Wo ist das da mitten in der Pampa irgendwo?
Meinerzhagen. Ja, das genau. Wunderschöne Meinerzhagen.
Wo wir dann diesen Discgolf-Parcours haben. Weißt du noch, wo wir Discgolf gespielt haben und gekegelt haben. Habe ich euch alle niedergemacht beim Kegeln.
Beim Discgolf auch, to be honest. genau. Also so sind wir zusammengekommen, so ist dieser Podcast entstanden, das ist unsere Geschichte. Und heute eben sitzen wir zum 10. Mal zusammen, nehmen die 10. Folge auf. Und hoffentlich auch wieder in besserer Tonqualität als letztes Mal. Sorry nochmal dafür, da war ein kleines Echo meinerseits mit eingebunden. Passiert, wir machen das hier eben auch nur aus Liebe und Leidenschaft und nicht irgendwie in einem Studio oder so. Deswegen verzeiht uns das. Heute haben wir uns Mühe gegeben, den Ton auf jeden Fall wieder sehr schön einzufangen. Genau, wir treffen uns aus der Sommerpause. Ich habe eine Woche Urlaub gemacht, beziehungsweise war auf einer Konferenz und habe dann auch noch ein bisschen Urlaub gemacht. Ich war in Finnland. Das erste Mal, das war super cool und das hat gar nichts hiermit zu tun, aber ich habe einen Fun-Fact mitgebracht und ich dachte, du freust dich darüber, weil Physikerinnen und Physiker lieben Wortwitze.
Echt?
Das habe ich gelernt. Und ich habe nämlich, wenn ich irgendwo das erste Mal in ein anderes Land fahre, versuche ich so die Basics zumindest sprachlich mir anzueignen. Mhm. Bitte, danke. Und dann habe ich mir mal die finnische Sprache angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass es total viele deutsche Einflüsse gibt. Zum Beispiel, wusstest du, dass Kaffeepause auf Finnisch Kaffeepausi heißt?
Ja, tatsächlich. Ich kenne Finnisch, ja. Das ist voll süß.
Also und auch das Wort Besserwisseri wurde übernommen. Oder, wir haben ja eben angestoßen, Kippis heißt Prost und das kommt von Kippis.
Ah, okay, nee, das wusste ich nicht, aber ich weiß auch, tatsächlich auch im Norwegischen und im Schweden sind viele Wörter übernommen und die verniedlichen das immer so, mit diesen I's hinten und so, ich finde es total süß, das klingt total süß.
Ich fand das total niedlich und ich dachte mir, du bist ja gerade auch in Norwegen an der Uni und cool, irgendwie habe ich das mit dir verbunden und dachte mir, das muss ich dir unbedingt erzählen.
Hast du was gelernt, ja? Allerdings darfst du den Leuten nicht sagen, dass du auf Konferenz im Urlaub warst.
Oh, wir dürfen das offiziell machen. Wir dürfen zwei
danach.
Tage Urlaub dranhängen.
Achso, was danach im Urlaub?
Ja, genau. Nee, das war schon alles. Das war keine Grauzone, das war schon ganz offiziell.
Ja, aber
so.
Nicht, du warst nicht auf Konferenz im Urlaub.
Oh nein, das natürlich nicht. Ich war auf einer Konferenz und habe noch zwei Tage Urlaub dran.
Wo warst du denn?
Genau. In Helsinki.
Nicht schlecht.
Genau, ja. Und das war ziemlich cool, weil ich mir die Stadt ein bisschen angeguckt habe. Ich war vorher noch nicht da und dann natürlich auch drumherum ein bisschen in der Natur war. Und das hat auch mega gut getan, einfach mal um ein bisschen abzuschalten. Ja. Es war wunderschönes Wetter, den ganzen Tag Sonne und Licht im Prinzip. Also war sehr, sehr cool. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
Glaube ich. Ich find's lustig, weil tatsächlich Finnland ist bei den Ionenforschern durchaus auch bekannt. Aber nicht wie Helsinki oder so, sondern das Zentrum der Ionenforschung in Finnland ist in Jyväskylä.
Und das liegt
wahrscheinlich
sehr weit nördlich.
In Finnland. Okay, ja.
Irgendwo im Wald, an einem See.
Genau. Aber ich finde es halt super lustig, weil das ist halt irgendwie so nirgendwo irgendwie. Keiner kennt's, aber die Ionenforscher, wenn du Ionenforscher fragen würdest, was verbindest du? Ionenforschung in Finnland, dann wird ja jeder sagen, Jyväskylä.
Ja.
Und keine Ahnung, also für mich klingt das wie irgendein so Dorf, ja.
Mhm. Das ist Warst du denn schon da?
Nein, leider nicht. Aber ich kenne Leute, die in Jyväskylä arbeiten. Mhm. Aber das ist ungefähr genauso wie Wenn du sagen würdest, okay, an welche Städte denkst du, wenn du Kanada hörst? Ja. Mhm. Keine Ahnung, da denkt man an Toronto.
Montreal vielleicht noch.
Montreal,
ja.
Solche Städte.
Mhm.
Aber Kanada hat ein Zyklotron.
Mhm.
Okay? Und das Zyklotron ist in Saskatoon.
Saskatoon, okay, ja. Klingt nice.
Saskatoon ist in Zentralkanada. In Saskatchewan. Ja, auch keine Sau, ja. Mhm. Das ist quasi, also der Staat. Mitten in Zentralkanada, mitten in der Pampa.
Mhm.
Total kleine, süße Stadt, viel historische Einflüsse mit First Nations und so. Und das finde ich einfach so cool. Und das haben sie mit Absicht in diese Stadt, also absichtlich quasi dorthin gebaut. Und eben nicht nach in diese Städte. Und da war ich tatsächlich schon in Saskatoon. Und ich finde das immer so cool irgendwie, weil man oft irgendwie halt auch noch andere Bereiche mitbekommt von der Welt, die man sonst eben nicht sehen würde. Ich meine, würdest du sonst nach Finnland? Ja, nein.
Nee, ich finde, das ist einer der wirklich großen Vorteile, in der Wissenschaft zu arbeiten, dass man wirklich natürlich sehr international arbeitet, weil es geht darum, Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, sich auszutauschen. Und dadurch kommt man natürlich auch viel rum. Für mich ist das wirklich ein sehr, sehr großes Plus für die Wissenschaft.
Finde ich auch, ja.
Warst du denn schon im Urlaub diesen Sommer?
Ja, wir waren 2 Wochen in Frankreich.
Oh, schön. Wo denn?
Wir fahren immer ins Médoc, nördlich von Bordeaux, ans Meer, an den Atlantik. Hat nichts mit irgendwelcher Physik oder so zu tun, einfach nur.
Ist ja auch wichtig.
Strand.
Auch mal gutes Essen, abzuschalten.
Guter Wein.
Klingt schön.
War aber auch cool. Also wir uns so ein bisschen um und kennen da auch Leute und so. Und dann haben wir dieses Jahr ein kleines Weingut besucht. Gut ist schon zu viel gesagt. Es war eine Person, ja, der das gemacht hat. Und war quasi Winzer vom Beruf auf einem großen Chateau. Und hat dann von seinem Vater quasi den Schrebergarten geerbt.
Mhm.
Schon ein großer Schrebergarten, aber im Prinzip den Schrebergarten geerbt und der Vater hat dort Schafe gehalten. Und er hatte aber keinen Bock auf Schafe und hat sich dann überlegt, was könnte er denn jetzt machen? Und dann hat er da einfach Wein drauf gepflanzt. Und ist jetzt quasi ein Ein-Mann-Betrieb und baut dort französischen Rotwein an.
Mhm.
Wenn du ihn quasi kennst, kannst hin. Der zeigt dir alles. War super cool, total enthusiastisch und super persönlich. Kannst dann auch Wein verkosten und kaufen. Und genau, das war total, total cool. So diese Leidenschaft zu sehen, ja, weil es ist ja schon auch wahnsinnig viel Arbeit. Ich meine, der produziert immerhin 2000 Flaschen Wein im Jahr. Das ist ja schon auch echt wahnsinnig viel.
Das ist ordentlich, ja. Ja, cool. Das klingt auch sehr, sehr gut. Das heißt, du bist auch ein bisschen entspannt, ein bisschen ausgeruht und bereit, jetzt in unsere Folge hier einzusteigen. Wir haben uns nämlich natürlich was Besonderes für heute überlegt. Es ist unsere 10. Folge. Und normalerweise sprechen wir ja über ein Thema, nehmen uns da ein bisschen Zeit für. Aber wir haben uns überlegt, dass wir beide 5 Meilensteine der Physik raussuchen und die jetzt der Reihe nach durchgehen. Und der Clou ist, ich kenne nicht deine 5 Meilensteine, du kennst nicht meine 5 Meilensteine und ich bin so gespannt rauszufinden, ob es irgendeine Überschneidung gibt, weil ich natürlich als Nicht-Physikerin wahrscheinlich eine sehr andere Sichtweise darauf habe als du. Ich bin mir bei einer Sache relativ sicher, dass wir da zumindest auch an denselben Meilenstein gedacht haben. Der kommt garantiert gleich auf. Aber ich freue mich auf jeden Fall, die jetzt einfach einmal durchzugehen, ein bisschen was über die einzelnen Meilensteine zu lernen und auch einfach zu gucken, inwiefern sich da unsere Auswahl unterscheidet. Und wir starten chronologisch. Heißt, wir starten mit dem Meilenstein, den wir als ältesten einschätzen, dann bis zu den aktuelleren wichtigen Errungenschaften, Erkenntnissen. Wobei ich sagen muss, dass ich mir zum Beispiel bei meinen ersten 2 Meilensteinen nicht ganz sicher bin, irgendwie, ob ich die chronologisch richtig eingeordnet habe. Aber genau, das ist die Idee.
Hau raus.
Bist du bereit für den ersten? Okay, dann würde ich einfach mal starten.
Ja.
Und zwar der erste Meilenstein, ich glaube, der ist relativ naheliegend. Also wenn ich generell an Physik denke oder an Physik gedacht habe, bevor ich jetzt hier angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich zwei Bilder vor Augen. Und das eine ist natürlich der Apfel, der vom Baum fällt. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen im ersten Moment mit Physik verbinden. Und deswegen habe ich das auch als ersten Meilenstein gewählt. Das ist natürlich die Schwerkraft, Newton, der dann dadurch, genau, durch die Erklärung der Gravitation, ja, definiert hat, dass Schwerkraft quasi die unsichtbare Klebkraft oder Anziehungskraft des Universums ist und definiert hat, dass Massen sich anziehen. Je größer die Masse, desto stärker die Anziehungskraft. Und je weiter sie auseinanderliegen, desto schwächer. Das jetzt meine Erklärung davon. Ich bin mir sicher, dass du das sehr, sehr viel besser zusammenfassen kannst.
Ja, also ja, weißt du, wann das war?
Das weiß ich nicht genau. Nee, ich habe es eingeordnet als sehr alt. Oh, dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich nicht Google, nicht ChatGPT nutze, sondern wirklich einfach das, was ich glaube, was die Meilensteine sind, nutze, weil es das ein bisschen spannender macht, auf jeden Fall für die Folge.
Ja, also ich würde ich auch so sehen, ist also Newton ist tatsächlich auch mein erster Meilenstein. Aber also ein bisschen anders als deiner. Dazu muss man sagen, also Newton, um das für euch mal einzuordnen, war so 1600, Ende 1600. Heißt, bedeutet, dass wir uns schon so ein bisschen in der Moderne, sag ich mal, in der modernen Physik bewegen. Ja, also wir reden nicht über Archimedes oder so, sondern wenn das unser ältester Meilenstein ist, dann bewegen wir uns halt eben in der modernen Physik, was ich glaube auch sinnvoll finde, tatsächlich. Ja, du hast es schon ganz richtig erklärt, quasi. Gravitation ist ein Teil. Aber was ich eigentlich als noch viel wichtigeren Punkt finde, sind eigentlich die drei Bewegungsgesetze von Newton. Also, dass sich Massen ohne Krafteinwirkung kontinuierlich weiter bewegen. Also die Massenträgheit, die Beschleunigung von Massen. Zusätzlich zum Gravitationsgesetz, weil das allererste Mal war, dass man alle Bewegungen quasi mit den gleichen Formeln erklären konnte. Was halt bedeutet, dass man zum Beispiel das Werfen von einem Ball mit den gleichen Gesetzen beschreiben kann wie die Bewegung von Planeten. Und das ist eigentlich das, was es so einzigartig fundamental macht. Alles andere wäre schon auch eine sehr große Errungenschaft gewesen. Aber das, finde ich, macht das zu einem Meilenstein, weil das erste Mal war, dass man Verknüpfungen herstellen konnte zwischen der nahen Welt, unseren Bewegungen, unseren Ausführungen und der fernen Welt, dass quasi alle Körper sozusagen gleich sind. Und das macht es für mich zu einem Meilenstein, dass man eben quasi die komplette Natur gesehen hat als berechenbares System, das sich beschreiben lässt. Und das war davor eben nicht der Fall. Das war sozusagen der erste Schritt zu einer Vereinheitlichung von Dingen. Nicht Dinge separat zu sehen. Und das ist ja eigentlich das, was sozusagen die Welt eigentlich ausmacht, weil eigentlich sollte es nicht so, also man sagt ja eigentlich, je besser eine Theorie ist sozusagen, oder eine Theorie ist besser, je mehr sie beschreibt. Das ist ja in allen Fällen so, das ist ja nicht nur in der Physik so, sondern wenn ich halt für jeden Fall eine neue Regel machen muss, dann ist das keine gute Regel. Ja, also bin ich d'accord,
Oh,
Newton
sehr schön. Das
tatsächlich,
freut mich.
also für mich ist
Da
die
sind wir.
klassische Mechanik, die aus Newtons Regeln resultiert, er wäre für mich der erste große Meilenstein der modernen Physik.
Ja, cool, dass wir da übereinstimmen und auch cool, dass dieses Bild, was ich im Kopf hatte, tatsächlich zustimmt. Dass das halt so grundlegend ist, dass das wirklich auch die richtige erste Assoziation ist.
Genau.
Eine Rückfrage habe ich noch. Wurden die drei Regeln alle gleichzeitig aufgestellt oder sind die dann mit der Zeit irgendwie nachgekommen, basierend
Also
auf
ich
der
glaube
ersten
nicht, dass er
Erkenntnis?
jetzt aufgewacht ist und sich gedacht hat, boah, das sind jetzt meine drei Regeln.
Aber gehören die alle ungefähr ins selbe Zeitfenster?
Ja, genau.
Okay.
Das war seine Errungenschaft einfach. Es ist halt, sag ich mal, ein bisschen schwierig zu der Zeit. Das einzuschätzen. Also er hat ja quasi sozusagen ein großes Werk geschrieben. Dieses Werk heißt Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, also die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Und da hat er halt alles publiziert. Wie lange er da gebraucht hat, quasi dieses Werk zu schreiben, weiß ich nicht. Also das wird sicher schon eine Erkenntnisgewinn über Jahre hinweg gewesen sein. Ja, also ich denke, dass das schon so sein, sag ich jetzt mal, Lebenswerk ist. Ja, genau. Aber
Ja,
quasi
okay.
publiziert wurde es sozusagen alles gemeinsam. Aber man muss es auch ja einordnen. Ich meine, er hat damals nicht so publiziert, wie man heute publiziert.
Ja, klar, klar.
Genau.
Okay, aber ein würdiger erster Meilenstein,
Würde
würde
ich
ich
auch sagen,
sagen.
ja.
Jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen zweiten, weil meiner ist auch ziemlich naheliegend. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe diese zwei Bilder im Kopf. Das eine ist natürlich der Apfel, der vom Baum
Ja.
fällt, Newton. Das zweite Bild ist natürlich Albert Einstein, die Relativitätstheorie.
Okay.
Und das habe ich als zweiten Meilenstein genommen. Auch ein bisschen, weil es natürlich in meinem Kopf noch sehr, sehr präsent war. Wir haben ja unsere letzte Folge über Einstein gesprochen. Das heißt, das Thema war einfach noch super, super präsent bei mir. Und deswegen meinerseits würde ich auch sagen, verweise ich an dieser Stelle auf die letzte Folge. Wer Lust hat, wirklich sehr, sehr viel über die Relativitätstheorie, aber vor allem über Einstein als Menschen, als Wissenschaftler und als Privatperson zu lernen. Hört euch auf jeden Fall die letzte Folge an, die war für mich super, super spannend.
Ja, also ich stimme dir zu, dass die Relativitätstheorie oder die Theorien ein Meilenstein sind. Ist tatsächlich, wenn wir chronologisch gehen, erst mein vierter. Also ich habe davor noch
Okay.
zwei, also nochmal, um das zeitlich einzuordnen. Einstein war ja Anfang 1900, die Relativitätstheorien. Nochmal ganz kurz, hört euch die letzte Folge an, aber für die, die es nicht wollen, also mit der Relativitätstheorie, wurde gezeigt, dass Raum und Zeit nicht absolut sind, sondern eben vom Bewegungszustand abhängen. Krümmung von Raum, Zeit und so weiter. Und all das benötigt man. Warum ist das so ein großer Meilenstein? Um schwarze Löcher beschreiben zu können, Gravitationswellen, die Erklärung für die Expansion des Universums und so weiter. Aber für uns auch GPS zum Beispiel, Genauigkeit von GPS und so weiter und so fort. Genau. Aber hört euch die letzte Folge an. Jetzt interessiert mich natürlich dein dritter, weil ich finde es krass, dass du dazwischen nichts mehr hast. Deswegen würde ich gern erst deinen dritten hören und dann sage ich dir meine zwei dazwischen.
Okay, ja. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, da ich ja versprochen habe, nicht zu googeln. Ist es mir schwer gefallen, das chronologisch einzuordnen? Zumindest mein dritter und vierter, da kann ich nicht ganz genau sagen, was zuerst
Aber
kam.
weißt du, sind die nach, also bist du dir sicher, dass die nach Einstein kommen?
Beim dritten auf jeden Fall nicht. Nee.
Okay, dann machen wir mal den dritten und dann gucken wir mal.
Okay. Ja, mein dritter ist nämlich auch ein sehr präsentes Thema der letzten Jahre, die Entdeckung der Radioaktivität.
Okay.
Das finde ich, oder das ist in meinem Kopf extrem wichtig, also die Erkenntnis, dass Atome eben nicht unzerstörbar sind, sondern ja, zerfallen können und dabei Energie freisetzen. Für mich ist das super relevant, weil, oder natürlich, ohne Radioaktivität gäbe es zum Beispiel keine Atombomben, also auch wirklich gesellschaftlich, menschheitlich sehr, sehr große Ereignisse, die dadurch beeinflusst wurden. Aber auf der anderen Seite auch gäbe es zum Beispiel keine Krebsbestrahlung, also sehr viel positiver Entwicklung der Menschheit ist daraus ja auch entstanden. Deswegen muss das für mich auf jeden Fall in den Meilensteinen dabei sein. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher. Also Einstein spielt ja auch zum Beispiel in der ganzen Oppenheimer-Geschichte eine sehr große Rolle. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das davor oder danach einordnen sollte. Da haben wir, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen in der letzten Folge, auch über das Institute for Advanced Study in Princeton. Das kommt da auch vor. Ich weiß, dass es ungefähr sich in einem ähnlichen Zeitfenster bewegt, aber ich kann nicht sagen, die Entdeckung der Radioaktivität, wann das wirklich war.
Okay, also da müsstest du schon wirklich, wirklich gut sein, ja. Und da ist auch die Frage, wie man das einordnet. Also nochmal ganz kurz, wenn du sagst, Einstein Relativitätstheorien, publiziert wurden sie 1905, 1915. Entdeckung der Radioaktivität war 1896. Also ich finde, es ist schon okay, wenn du da dann
Okay.
sagst. Also ich würde sagen, das ist gleichzeitig. Deswegen, also das kann man, glaube ich, gelten lassen.
Okay,
Im
danke.
Rahmen des Fehlers stimmen die überein. Ja, cooler Meilenstein tatsächlich habe ich nicht. Ich verstehe das, warum du das als sehr wichtig ansiehst. Hat auch viele Technologien geprägt. Ist für mich aber nicht, oder war für mich nicht, sag ich mal, weltbildverändernd genug, sozusagen.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt auf deinen zweiten und dritten.
Ganz kurz noch zur Radioaktivität. Wurde entdeckt von Becquerel. Deswegen auch die Einheit. Becquerel ist ja die Einheit der Strahlung. Im Prinzip durch Zufall. Quasi, man hat sozusagen uranhaltiges Gestein auf fotografische Platten gelegt und die wurden schwarz. Und dann, oh, warum wurden die schwarz? Die wurden halt belichtet mit der Strahlung von dem Gestein. Genau, und eben Pioniere in der Erforschung waren Pierre und Marie Curie. Und so weiter. Die Geschichte der Radioaktivität, da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil die ist, finde ich, sehr spannend. Und durchaus auch mit so ein bisschen, ist nicht True Crime, aber so ein bisschen zeigt auch so ein bisschen mal die Schattenseiten, die die Forschung haben kann. Da ist viel passiert aus nicht un aus Unwissen. Da könnten wir mal, ist vielleicht spannend, eine Folge mal drüber zu machen.
Ja, total. Ich würde da echt gerne mehr drüber lernen, weil jetzt auch, als ich es mir aufgeschrieben habe, muss ich auch drüber nachdenken. Zum Beispiel Marie Curie habe ich damit in Verbindung gebracht. Aber Becquerel. Ja, okay, klar, hat man schon mal gehört, aber habe ich jetzt nicht sofort aufgeschrieben, tatsächlich. Deswegen ja, super gerne.
Ja. Okay, cooler Meilenstein. Dann gehe ich mal. Also, und du bist dir sicher, dass der
Zurück.
vierte davor, danach ist.
Nein, bin ich mir nicht.
Okay, aber dann mache ich mal einen, okay?
Ja.
Also, der sicher davor ist. Und da war ich mir, also bei diesen beiden eigentlich, war ich mir relativ sicher, dass du die nicht hast.
Okay.
Und das erste ist die Entdeckung des Elektromagnetismus.
Nee, die habe ich tatsächlich nicht.
Und
Ja.
durch Faraday, also Michael Faraday und James Clerk Maxwell. Das war in den 1860er Jahren. Michael Faraday hat entdeckt, dass elektrische Ströme Magnetfelder erzeugen können und dass Magnetfelder elektrische Ströme erzeugen können. Und wenn du das jetzt weißt, dann weißt du, das ist die Grundlage unserer Stromerzeugung. Nur so können wir aktuell, wie erzeugen wir Strom? Elektromotoren. Ja, so wird Strom erzeugt.
Okay, würde ich sagen, ist ein sehr großer Meilenstein für die Menschen
Genau.
tatsächlich, ja. Good
Und
point.
Faraday war quasi so der Experimentator quasi. Und James Clerk Maxwell hat dann die berühmten Maxwell-Gleichungen, die jeder Physikstudent lernen muss, im Elektromagnetismus, Elektrodynamik, Elektrostatik aufgestellt und quasi theoretisch erklärt. Und ja, es hat tatsächlich einfach so viele Auswirkungen. Das ist so, für mich ist das so ein Hidden Meilenstein eigentlich. Ja, man hat dann angefangen zu erklären, und James Clerk Maxwell hat dann im Prinzip erklärt, dass halt Licht eine elektromagnetische Welle ist. Also Licht hat ein elektrisches und ein magnetisches Feld. Und das ist halt fundamental, ja, weil das nämlich dann dazu führt, dass Elektrizität, Magnetismus und Optik ein und dieselbe Theorie sind. Und das ist halt einfach wieder so eine neue Vereinheitlichung von Dingen. Deswegen ist es für mich ein Meilenstein. Und Maxwell hat tatsächlich das sozusagen, wie hat er das rausgefunden? Er hat quasi diese Berechnungen angestellt und so weiter und hat dann quasi mit seinen Formeln, die er da rausgefunden hat, berechnet, wie schnell elektromagnetische Wellen sind. Ja, und die sind so schnell wie das Licht. Also als Geschwindigkeit kommt die Lichtgeschwindigkeit raus. Und damit hat er gesagt, ah, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Genau. Und also deswegen ist es für mich ein Meilenstein, aber es ist ein Meilenstein, der nicht wirklich sichtbar ist, glaube ich, für so in der normalen Welt.
Total. Also jetzt, wo du es genannt hast und wo du es erklärt hast, natürlich gar keine Frage, ist eine grundlegende Basis für unser aller Leben. Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm und ich hatte es tatsächlich auch nicht in meiner engeren Auswahl. Also sehr cool, dass du den mitgebracht hast.
Genau.
Und das macht mich jetzt noch gespannter auf deinen dritten Meilenstein.
Ja. Mein dritter Meilenstein ist im Prinzip, also für mich eigentlich, also bevor ich studiert habe, war das auch nie wirklich Thema, aber je mehr ich mich damit beschäftige, wird diese Theorie umso wichtiger, weil alles, was davor ist, ist so eine Erklärung von Einzelteilchen, von Einzelsystemen. Aber die Welt sind keine Einzelsysteme. Die Welt ist ein Zusammenspiel von Milliarden von Milliarden von Teilchen. Ja? Weißt du, wie diese Physik ist? Was erklärt quasi eine Bewegung von Milliarden Teilchen? Hast du irgendeine Idee, welcher Fachbereich das sein könnte?
Welcher Fachbereich das sein
Ja, oder
könnte?
welche?
Ex ex Bewegen wir uns da in die Experimentalteilchenphysik?
Nee, wir sind in der Thermodynamik, in der Statistik. Ich glaube, das ist was, glaube ich, was ganz weit weg ist von der normalen Welt. Das ist, im Prinzip geht es um die Erklärung von Vielteilchensystemen. Ja? Die Bewegung eines einzelnen Teilchens können wir erklären, aber eben im 19. Jahrhundert konnte man dann anfangen, Vielteilchensysteme zu erklären. Und weißt du, was quasi die erste oder eine der fundamentalsten Erklärungen ist, die quasi die Thermodynamik uns liefert?
Also was ich mit Thermodynamik verbinde, ist Wärme und Energie, Umwandlung. Aber ehrlich gesagt bewege ich mich da auch in einem sehr schwammigen
Okay,
Bereich.
genau, also
Das ist aber das ist meine erste Assoziation.
das erste, also das war jetzt nicht, da kann man jetzt nicht einen Wissenschaftler sozusagen festmachen. Ein sehr berühmte Wissenschaftler sind Carnot mit dem Carnot-Prozess. Das glaube ich für Physiker, weiß ich nicht, ob das jemand anders auch weiß. Oder Boltzmann mit den Boltzmann-Gleichungen. Und das, was man sozusagen als erstes damit erklären konnte, ist, wie entsteht Wärme? Dass Wärme die Bewegung eben ist von vielen Teilchen und die Erklärung vom Verhalten von Gasen. Wie verhalten sich Gase? Krass ist, dass quasi zum Beispiel Boltzmann so innovativ war, dass es schwierig war, quasi den anderen Kollegen sein neues Weltbild zu erklären. Und zunächst wurden diese Theorien tatsächlich erstmal abgelehnt und so ein bisschen als Spinner abgetan. Aber am Ende hat sich's durchgesetzt und also ich muss sagen, mein Geist ist da immer noch, glaube ich, noch zu limitiert oder zu realitätsnah. Aber wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit diesen Hauptsätzen, heißen die, also mit dieser Erklärung, dann ist das so abgefahren, ja. Also im Prinzip die Hauptsätze der Thermodynamik, da spielt ja dann die Entropie eine Rolle. Und Entropie ist im Prinzip die Beschreibung des Chaos. Und diese Hauptsätze sagen, dass die Entropie im Weltall zunimmt und nie abnimmt. Also das Chaos nimmt zu. Ist zum Beispiel, dass in der normalen Welt bestimmte Prozesse irreversibel sind. Also, wenn ich jetzt Wasser Wasser zweier verschiedener Farben mische. Also ich schütte die zusammen, da rühre ich um, dann sind die vermischt. Das ist ein natürlicher Prozess. Die würden sich natürlich vermischen, die würden sich auch vermischen, wenn ich das gleiche Wasser zusammenschütte. Das würde sich auch vermischen, wenn ich es einfach nur stehen lassen würde. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber ich könnte die nicht wieder trennen. Das heißt, ich habe aus der Ordnung zwei verschiedene Wasser, Chaos erschaffen, ein gemischtes Wasser. Ich habe die Entropie des Systems erhöht, ich kann sie aber nicht wieder rückgängig machen. Ja, kann man ganz einfach ausprobieren. Nimm ein rotes Wasser und ein blaues Wasser und misch dieses lila. Und dann rührst du wieder um, dann wird es nie wieder ein rotes und ein blaues Wasser werden. Und das ist einfach, ich finde das so abgefahren. Ja, weil das, wenn man das einfach weiterdenkt, ja, dann kann man im Prinzip mit diesen total abgefahrenen, abstrakten Konzepten das ganze Leben im Universum erklären. Ja, und da tatsächlich kriege ich immer wieder einen Knoten in mein Hirn. Das letzte Mal, wo ich mich damit so beschäftigt habe, ist, wenn man sich überlegt, gibt es Leben im Weltall? Ja? Und dann muss man sich ja überlegen, was ist denn eigentlich Leben? So, ja. Und dann gibt es quasi unterschiedliche Definitionen. Es gibt so die Standarddefinition, ja, okay, das muss halt irgendwie atmen, also biologisches Leben oder so. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, sozusagen thermodynamisch das Leben zu erklären und so. Das finde ich echt total abgefahren. Und deswegen ist es für mich echt super, super wichtig, weil es eben all unsere Prozesse erklärt. Es erklärt, wieso die Atmosphäre so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Es erklärt einfach, ja, unsere Vielteilchenwelt, unsere makroskopische Vielteilchenwelt.
Also erstmal beruhigt es mich total, dass du selber auch einen Knoten im Kopf bekommst, wenn du darüber nachdenkst, weil für mich ist das was super, super Abstraktes. Ja. Und ich stoße da auch einfach, wenn ich drüber nachdenke, an die Grenzen meiner Vorstellungskraft.
Ja, absolut.
Und es beruhigt mich, dass das bei dir auch der Fall ist. Und ich verstehe, warum du den Meilenstein gewählt hast. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ihn zu wählen. Allerdings mit ein bisschen einer anderen Betrachtungsweise, weil ich mir dachte, okay, große Meilensteine für die Menschheit und meines Verständnisses nach ist Thermodynamik, also das Umwandeln von Wärme in Energie, ist die Basis für zum Beispiel Industrie, Technik, alles, was wir so in unserem modernen, in unserer modernen Gesellschaft geschaffen haben. Und soweit ich das verstehe, ist Thermodynamik quasi ja eine große Basis dafür oder die thermodynamischen Regeln.
Ja.
Deswegen habe ich überlegt, es zu wählen, aber Ich habe mich für was anderes entschieden. Etwas, was ich nicht besser erklären kann als Thermodynamik, aber wo ich mir eine Erklärung von dir erhoffe. Und es hat funktioniert. Ich habe beide Erklärungen bekommen. Also Win-Win für mich, würde ich sagen. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, warum du es gewählt hast.
Ja, also ich finde es einfach, also keine Ahnung, es ist einfach so, und ich glaube, es ist einfach auch eben, wie du sagst, wahnsinnig abstrakt. Die anderen Sachen kann man so ein bisschen, finde ich, greifen, die wir auch hatten. Und die Thermodynamik finde ich unfassbar abstrakt, aber auch einfach, wenn man es schafft, sich ein bisschen reinzudenken, und ich versuche es immer wieder so einen Schritt, bis ich dann wieder denke, dann ist es auch echt super cool. Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, ja?
Ja.
Stefan Boltzmann, auf seinem Grabstein steht die Formel der Entropie eingraviert. Genau. Finde ich auch irgendwie sehr cool, wenn quasi du so
sein Lebenswerk.
Wenn das so essentiell wichtig ist, dass du so sehr damit verbunden wirst, dass das dann für die Ewigkeit, also ich meine, das Grab gibt es ja noch quasi, dass das dann sozusagen für die Ewigkeit irgendwie als Erinnerung dient, dass du derjenige bist, der das gemacht hat. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, total. Also auch da habe ich sagen, sehr gut gewählter Meilenstein. Ich bin froh, dass du den mit reingebracht hast, weil das bei mir ein großes Fragezeichen auch war.
Sehr gut.
Und jetzt hast du eben so schön gesagt, bisher konnten wir ja alles, war alles fassbar und irgendwie gut erklärbar. Ich muss dir ehrlich sagen, mein vierter Meilenstein ist für mich überhaupt nicht fassbar. Und ich wollte ihn aber trotzdem reinnehmen, weil, wie eben schon gesagt, ich erhoffe mir ein kleines bisschen Erklärung.
Okay.
Und ich habe auch das Gefühl, dass so aus dem gesellschaftlichen Diskurs, dass das eine sehr wichtige Sache für uns ist, die ich aber noch nicht so richtig verstanden habe. Und ich bin jetzt, wir sehen uns ja hier auch immer mit Video, ich bin jetzt super gespannt auf dein Gesicht. Ich rede von der Quantenphysik. Okay. Weil.
Das ist dein Meilenstein Nummer 4.
Das ist mein Meilenstein Nummer 4, genau. Ja. Okay. Den ordne ich auf jeden Fall in die neuere Zeit ein.
Okay.
Da hoffe ich, dass du mir das sagen kannst, ob das stimmt. Und was verbindet man halt mit diesem Begriff, zum Beispiel Laser, Quantencomputer, ich glaube MRT auch. Und was ich vor allem mit dem Begriff verbinde, ist zum Beispiel auch Schrödingers Katze. Und da bin ich mir gar nicht so richtig, ob das so sicher, ob das richtig ist, aber das verbinde ich mit Quantenphysik. Das Konzept, dass Dinge, also Atome zum Beispiel oder Teilchen, gleichzeitig an verschiedenen Orten sein können und dass man, soweit ich es verstehe, nur wenn man dann quasi sehr genau hinschaut, dass sich dann zeigt, wo sie sich wirklich befinden. Das verbinde ich mit Quantenphysik. Okay, und jetzt du.
Sehr gut. Ja, ist auch tatsächlich, also ist glaube ich, einer der wichtigsten Meilensteine, die jetzt insbesondere, die jetzt heutzutage auch umgesetzt werden, in moderneren Technologien.
Ist es denn ein neuerer Meilenstein tatsächlich? Oder verorte ich es komplett falsch?
So, was bedeutet neuerer? Jetzt wirst du getestet, Angela.
Ich hab's festgemacht an aktuellen Technologien.
Okay.
Und da ist, glaube ich, aktuell, oder da die Technologie in dem Bereich gerade sehr aktuell ist, dachte ich mir, okay, es muss ja eine neuere Errungenschaft sein, sonst hätten wir sie früher genutzt, aber vielleicht können wir sie jetzt erst anwenden, das ist halt die Frage.
Hau mal raus eine Jahreszahl.
Oh, ich hätte jetzt gesagt 1900, Anfang 1900 irgendwas.
Genau, ist richtig. Also, man nennt es eigentlich die Quantenrevolution, weil das wirklich ein großes, viele Wissenschaftler. Und du kannst es einordnen, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ein Teil, also darüber bin ich gesprochen, aber wenn ich es dir jetzt sage, dann weißt du sicher, warum du das in diese Zeit einordnest. Ja, ein Teil der Quantenrevolution ist der Welle-Teilchen-Dualismus. Und der Welle-Teilchen-Dualismus wird erklärt durch den photoelektrischen Effekt. Und wer hat den Nobelpreis bekommen dafür?
Da haben wir drüber geredet, ja. Aha.
Albert Einstein bekommt
Ja.
den Nobelpreis dafür. Also das gehört auch zur Quantenrevolution.
Ah, okay.
Genau. Also das sind die Leute, die man verbindet. Also angefangen mit der Erklärung von Planck, mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, quasi die kleinste Energiequantisierung. Also Energie ist nicht homogen, sondern Energie hat Quantisierung mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, eben Einsteins Erklärung des photoelektrischen Effekts, Welle-Teilchen-Dualismus, Schrödinger und Heisenberg mit ihren Entwicklungen für die Atome und eben die Idee, dass eben in den kleinsten Größen eben man nicht mehr Gewissheiten hat, sondern nur noch Wahrscheinlichkeiten angeben kann. Mit einer Wahrscheinlichkeit hält sich das Teilchen da und da auf. Und wie du schon vorhin richtig erklärt hast, erst wenn ich genau hinschaue, nagel ich das Teilchen quasi auf diesen genauen Ort fest. Heisenbergsche Unschärferelation.
Ja, da habe ich direkt eine Zwischenfrage zu. Ich habe das immer mit Atomen verbunden, aber reden wir auch über Teilchen, über, ich weiß nicht, jetzt Elektronen, Protonen oder sowas? Oder nee, Photonen wären kleiner, ne?
Elektronen. Also es ist also letztendlich die Aufenthalt, wo ist das Elektron am Atom? Ist ja, also das Elektron sitzt ja nicht oben rechts, sondern das Elektronen haben Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Das ist auch Quantenphysik. Ja, diese Wahrscheinlichkeit, also da es geht eben darum, dass ich Wahrscheinlichkeiten angeben muss. Mit einer Wahrscheinlichkeit hält sich das Teilchen auf. Und dann da geht's dann im Prinzip darum, so ein ganz berühmtes Beispiel ist der Potentialtopf. Sprich, also man kann sich das so
Das habe ich noch
vorstellen.
nie gehört.
Nicht? Also, okay. Also man kann ja, also wie quasi beschreibe ich jetzt ganz, ganz einfach in einem Wasserstoffatom. Habe ich ein Proton und ein Elektron. Ja? Und das Proton hat ein Feld, weil es ist positiv geladen. Und es hat also ein Potenzial. Und das Elektron auch. Also das Elektron wird ja angezogen von dem Proton. Und das Elektron verhält sich jetzt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an bestimmten Orten. Aufgrund dieser Felder. Aufgrund der Potenziale, die da herrschen. Und man kann das ganz, also sozusagen in einfachster Form beschreiben in einem Potentialtopf. Das bedeutet, man hat quasi einen bestimmten Bereich, da ist das Potenzial passend, null. In der vereinfachsten Vereinfachung ist es null für eine bestimmte Distanz und danach ist es unendlich hoch. Das bedeutet, das Elektron ist gefangen zwischen diesen unendlich hohen Wänden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich zwischen diesen Wänden aufhält, ist 1, das ist 100%, und außerhalb ist 0%. Das wäre die allereinfachste Beschreibung eines Wasserstoffatoms. So, das quasi, also das Elektron ist am Wasserstoffatom. So, jetzt, so funktioniert aber leider die Welt nicht. Das ist die allereinfachste Vereinfachung. Und so kann man quasi von dieser allereinfachsten Vereinfachung, wenn man jetzt, also das Potenzial von so einem Proton ist halt einfach kein Rechteck, sind keine Delta-Funktionen. So, und wenn man das jetzt halt quasi dann realistisch erklärt, dann sind halt diese Wände eben nicht unendlich hoch, sondern sie sind halt niedriger. Das heißt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass quasi dieses, und sie sind auch nicht unendlich breit, sondern sie sind halt schmäler. Das heißt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron sich nicht innerhalb des Potentials befindet,
Sondern
sondern
auch raus
außerhalb
kann.
der Wände. Ja, es ist nicht, diese Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Und wenn man das dann noch besser macht, dann wird diese Wahrscheinlichkeit immer höher und das nennt man Tunneln. Das Elektron kann quasi aus dem Potential tunneln und sich außerhalb aufhalten. Und so kann man dann immer weiter, immer komplizierter quasi diese Sachen beschreiben und in der Quantenphysik beschreibt man das mit dem sogenannten Hamiltonian. Das ist quasi, ja, also jetzt wären wir schon sehr physikalisch, aber ganz kurz, also der Hamiltonian beschreibt quasi den Energiezustand von dem System.
Der
Das ist der,
Hamiltonian ist eine Einheit.
das, nein, der Hamiltonian ist ein Operator, der sogenannte Hamilton-Operator.
Okay.
Und ist einfach im Prinzip die Beschreibung, die Beschreibung der Energie von diesen Operatoren und quasi, also von diesem Teilchen. Welche Energie kann das Teilchen haben? Mhm. Und durch diese Beschreibung zum Beispiel kommt man drauf, dass Elektronen in einem Atom in den Atomschalen sich anordnen. Mhm. Also hast du bestimmt schon mal gehört, ja, wenn das quasi auf der innersten Schale können zwei Elektronen sitzen, auf der äußersten Schale mehr und so weiter und so weiter.
Ja.
Genau. Und das kommt aus der Quantisierung. Wir reden dann von Spin. Welche Energiezustände kann man annehmen? Und das wurde beschrieben durch den William Hamilton, mit dem Hamilton-Operator, der quasi das Planck'sche Wirkungsquantum mit dem mit den Energiezuständen in Verbindung setzt. Und dann mhm. kommt daraus der Spin und man kann dann eben die Energiewerte auch theoretisch ausrechnen.
Okay.
All das ist, okay. Also ich finde es auch das echt kompliziert tatsächlich, ist aber auch irgendwie cool und wie du schon gesagt hast, sag ich mal, für jetzt, warum ist das für uns eine Revolution, wie du gesagt hast, ja, Lasertechnologie, Halbleitertechnologie, Quantisierung, viele der modernen Technologien eben basieren auf der Quantisierung. Jetzt aktuell ist ja Spin-Kopplung eine Sache, dass du quasi, du hast irgendwie ein System und kannst es an ein anderes und kannst dann quasi an ein entferntes System die miteinander koppeln. Das heißt, wenn du System A mit System B koppelst und System A verändert, verändert sich System B genauso. Das ist quasi so, also das könnte die Grundlage sein für zum Beispiel Beamen oder so. Ja. Genau.
Okay, ja.
Wahnsinnig
ja,
cool.
danke für die Erklärung. Und auch schön, dass wir jetzt am Ende zurückgefunden haben in, okay, was bedeutet das quasi genau, für uns ja. heute? Was ich halt damit verbinde, ist Laser und vor allem auch MRT zum MRT.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
MRTs basieren auf dem Spin dann. Der Orientierung. Das geht ja dann wirklich viel, also die Quantisierung ist quasi überall. Ja, und es ist echt abgefahren. Mhm. Ja. Mhm. Aber führt wahrscheinlich jetzt heute zu weit. Ich habe aber noch einen Fun Fact. Ja,
oh ja, gerne.
Zu Hamilton.
Aha.
Also William Hamilton, eben der Vater des Hamilton-Operators.
Mhm.
Und ich war schon an seinem Grab. Und ich finde es total...
Und zwar
In Dublin, in Irland. Mhm. Mhm. Und ich finde es total cool, weil man stellt sich vor, boah, total toller Physiker und Mathematiker und super Grab.
Vermutlich auch was eingraviert. So.
Nee, überhaupt nicht. Aber... Also ich kann es nur empfehlen. Das ist in der kleinen, ich kann es nochmal raussuchen, wo es genau ist. Es ist quasi in einer Gruft, in einer kleinen Kirche in der Nähe der Jameson Distillery in Dublin. Mhm. Und wir sind da nur durch Zufall drüber gestolpert, weil wir wollten eine Führung machen in der Distillery. Und die nächste Führung war irgendwie eine Stunde und da haben wir gesagt, ach komm, was machen wir jetzt? Dann habe ich kurz geguckt in meinem Reiseführer und dann sage ich, da irgendwie Gräber kannst du anschauen. So. Und dann sind wir dahin und schon dieser Friedhof, denkst du so, okay, da hat seit 30 Jahren keiner mehr die Grabsteine aufrichtet, so ungefähr. Mhm. Dann ist es eine total kleine Kirche und dann haben wir diese Führung gemacht. Der da die Führung gemacht hat, das war zum Schießen. Das war so ein, wie du dir das vorstellst, so ein bisschen spooky. Alter Ire mit nur noch so drei Zähnen und so. Es ging dann schon mal los, dass er gefragt hat, wo man herkommt, ja. So, und dann haben wir gesagt, ja, aus München. Bayern, also aus Bayern, aus München. So, er war offenbar Fußballfan. Was denkst du, was ist die erste Assoziation mit München, mit Fußball, die der dann wissen könnte? Ganz Standard, was kommt dir in den Sinn, wenn ich sage, ich komme aus München und du bist Fußballfan?
Bayern München.
Bayern München. Nee, eher so, Unterhaching.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Ja, Unterhaching ist so ein kleiner Ortsteil und Unterhaching hat tatsächlich mal eine Saison Champions League. Jetzt spielen sie, glaube ich, dritte Liga oder so.
Okay, ich glaube, er ist ein anderes Level Fußballfan, auf jeden Fall. Ja.
Und dann auf jeden Fall, also wir in diese Gruft runter. Diese Gruft war verschlossen mit so einem ganz alten Holz-Ding im Boden, ne? Es war einfach ein Loch im Boden. Dann sind wir da runtergegangen und dann waren halt, das war so ein ganz, einfach so in die Erde gehauene Höhle. Da war so ein Kreuz, also sie hatten so ein Grab von so einem Kreuzritter, ja, den sie irgendwie, das war nur noch das Skelett und der hat wohl nicht in den Sarg reingepasst damals. Dann haben sie ihm einfach die Beine gebrochen und nach oben gelegt. Das war also so total skurril, ja. Und das war die beste Führung ever, ja. Und es war einfach so cool, ja, das, dieses ganze Setting. Ich kann es nur empfehlen, das war einfach mega die coole Erfahrung. Und dann quasi, und dann hatten sie halt so ein, es war alles so ein bisschen wild und dann hatten sie auch irgendwie zwei so Verbrecher, da war dann so ein großes Schild, hier sind diese Verbrecher und die wurden mit irgendwie Gesicht nach unten begraben.
Und daneben Hamilton.
Und daneben Hamilton.
Okay, ja, das klingt echt gut. Ich ärgere mich gerade richtig, weil ich letztes Jahr eine Führung in der Jameson Distillery gemacht habe und quasi direkt daneben war, ja, und das nicht wusste, sonst wäre ich hingefahren.
Also mega. Also wer da mal nach Dublin, nehmt euch die Zeit, es ist so cool.
Okay, einfach, das, einfach das
dieses Feeling da, es war mega. Und das, okay, erinnert, also sehr, es war auf einer Konferenz vor mittlerweile 12 Jahren. Genau. Mega. Also, das war eine meiner besten Erfahrungen ever.
Das ist gerade okay, cool. Von Hamilton. Ja, das ist ein guter Tipp. Okay. So. Ich hatte auch seinen Namen gar nicht auf dem Schirm. Auch nicht, dass das irgendwie ein irischer oder ein Ire ist. Also, sehr cool. Ich würde sagen, hat sich für mich gelohnt, die Quantenphysik mit reinzunehmen.
Ja, absolut.
Als vierten Meilenstein.
Mein fünfter.
Jetzt, oh, wirklich?
Ja.
Ah, okay. Dann bin ich jetzt gespannt auf deinen vierten.
Hab ich doch schon.
Einstein
war mein
vierter. Ach so, dein vierter war Einstein. Okay, ja.
Dann kommst du jetzt mit deinem fünften.
Ja, mein fünfter, der ist ehrlich gesagt, das ist nicht direkt Physik.
Okay.
Das ist etwas, also ich bin dann in ganz aktuelle Themen reingegangen, da bin ich natürlich auch ein bisschen gebiased, weil wir da halt dran arbeiten. Und was ich mir dachte, okay, was ist gerade das meist diskutierte Thema, ist natürlich künstliche Intelligenz. Und da habe ich dann andersrum drüber nachgedacht, okay, was hat Physik damit zu tun? Und ich wollte es mit reinnehmen, weil etwas, was mir vorher gar nicht bewusst war, ist, wie sehr Physikerinnen und Physiker die Erforschung oder das Vorantreiben von künstlicher Intelligenz mit beeinflussen. Dadurch, dass sie halt zum Beispiel die riesigen Datenmengen, die an Großforschungsanlagen erhoben werden, am CERN oder am DESI oder wo auch immer, ich glaube, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in anderen Folgen, die müssen natürlich analysiert werden, da müssen Algorithmen für geschrieben werden und dadurch wird halt auch eben die Erforschung künstlicher Intelligenz vorangetrieben. Da gibt es diese ganz berühmten Paper, Attention is All You Need zum Beispiel, die eben auch in der Physik einfach super viel diskutiert werden. Und deswegen ist das mein fünfter Meilenstein, eben auch das Mitwirken in dem Bereich.
Mhm. Ja, ist interessant. Kann ich verstehen, dass du das gewählt hast. Ich würde es vielleicht, wenn man so drüber redet, noch ein bisschen ausweiten in allgemein Software- und Informationstechnik.
Ja.
Das Internet wurde erfunden am CERN. Warum wurde es erfunden? Weil man musste halt kommunizieren miteinander. Also.
Oh, das war mein sechster Fun Fact. Das wollte ich nicht mit reinnehmen, weil ich dachte, okay, das ist ein bisschen zu wenig, aber nee, das habe ich.
Überleg mal.
Ja.
Also, inwiefern ist das Internet zu wenig?
Ich dachte, das ist noch weniger Physik als mein fünfter Meilenstein. Aber du hast total recht. Also, das wurde halt erfunden, weil man Daten teilen wollte, weil man Datenmanagement betreiben wollte und dann war die Grundidee, okay, wir erschaffen etwas und durch Hyperlinks ist alles sofort auffindbar, ist alles für alle zugreifbar und dadurch ist am CERN in der Physik das Internet beziehungsweise das Interface, das World Wide Web entstanden und das hätte ich jetzt als Fun Fact mitgebracht, ja.
Also absolut diese das ist eben oft so, dass quasi dass in der Physik einfach Dinge mitgeprägt werden, sag ich jetzt mal, Ingenieursleistungen getätigt werden, aufgrund dessen, dass man es braucht oder ja, einfach auch ein Stück weit als Nebenprodukte. Ja? Also ich überlege mal, Graphen zum Beispiel ist auch im Prinzip ein Nebenprodukt gewesen, quasi ein Unfall und dann hat man Graphen entdeckt.
Hol mich kurz ab, Graphen?
Graphen, was? Monolagen von Kohlenstoff. Graphen ist ein wahnsinnig robuster, sehr dünner Werkstoff mit sehr, sehr, sehr tollen Eigenschaften. Gab auch schon einen Nobelpreis für Graphen. War letztendlich ein Unfall. Und solche Dinge. Also das ist definitiv mehr so ein in der Lehrsprache würde man sagen, ein Soft Skill der Physiker, dass sie oft eben in andere Richtungen Entwicklungen machen, aus Zufall oder weil sie es halt gerade brauchen. Finde ich einen guten einen interessanten Meilenstein tatsächlich. An sowas habe ich gar nicht gedacht.
Da musste ich tatsächlich auch an dich denken, weil unsere erste Begegnung war ja, wie gesagt, in einer Deep Learning School. Mhm. Und das war das, womit ich dich, oder ne, wie du eben schon gesagt hast, beim Train the Trainer, da warst du als Teilnehmerin dabei, aber dann wurdest du als für eine Lecture eingeladen. Und damit habe ich dich verbunden. Ich habe dich im ersten Moment nicht mit der Physik verbunden, wie ich jetzt weiß, ne, wofür du natürlich mit Herz und Seele stehst. Aber im ersten Moment habe ich dich mit Software, mit Deep Learning, mit Machine Learning verbunden. Und ich finde, das ist es schon wert, irgendwie dazu zu sagen, weil das ein aktuelles Thema ist und weil das maßgeblich aus der Physik mitgeprägt wird von Leuten wie zum Beispiel auch dir, ne?
Absolut. Ich hatte gestern vielleicht als kurze private Anekdote, ich sprudel heute vor privat.
Wir haben uns lange nicht gesprochen.
gestern ist eine Masterstudentin gekommen. Ja? Sie will Masterarbeit machen. Und sie ist theoretische Physikerin. Und sie hat gehört, wir machen Simulationen und sie möchte Masterarbeit machen. Und dann war ich so, okay, ja, ich mache Simulationen. Ich mache wahnsinnig viel Softwareentwicklung. Aber es gibt so viele Stufen. Ja? Du kannst eben wirklich fundamentale theoretische Physik machen, um Algorithmen zu entwickeln, die dann irgendwelche Simulationen betreiben. Du kannst aber auch einfach diese Modelle als gegeben annehmen und dann an den Simulationen weiterarbeiten. Es gibt da so viele Stufen und so viele Facetten, wo eben die Physik, sowohl die theoretische Physik als auch die angewandte Physik, einfach eine Rolle spielen. Und wir machen das einfach so, wie soll ich sagen, so ein bisschen in Anführungsstrichen nebenbei.
Casually, ja.
Also ich bin ja jetzt kein Professor für Softwareentwicklung oder so.
Ja, aber Computing Science oder sowas.
Genau, aber das läuft einfach ganz oft nebenbei und das ist eigentlich schon auch irgendwie cool, dass das so sein kann.
Ja. Also das spricht einerseits für ein riesiges Skillset.
Absolut, ja.
und auch einfach für Flexibilität. Zeigt auch, wie der Forschungsbereich halt eben sich an neue Gegebenheiten anpasst, ne? Genau. Und nicht stehen bleibt.
Und ich finde es eigentlich in der Beschreibung oder auch in der Öffentlichkeit wird es dann immer so mit dem Wort Physics Informed Machine Learning oder Physics Informed irgendwas so ein bisschen abgetan. Aber wenn man sich mal überlegt, was bedeutet das? Physics informed, data informed, model informed. Das bedeutet ja, ich bin ein Forscher, der diese Physik macht, der diese Sachen kreiert und dann ein Model draus baut, der ja eigentlich zwei Disziplinen da miteinander verheiratet. Und das ist halt schon irgendwie, ich finde es irgendwie echt abgefahren. Und ich finde, ein würdiger Meilenstein, auch wenn das vielleicht nicht Physik ist. So, also jetzt direkt Physik.
Jetzt haben wir du schon hattest aber, glaube ich, also wir sind jetzt offiziell mit unseren 5 durch. Ich weiß aber, dass du noch etwas in der Rückhand hast.
Genau.
Ich glaube noch einen oder zwei so Specials.
Mhm. Genau, also ich habe eins und da wirst du dich ärgern, dass du den nicht hast.
Okay, ja, erzähl.
Und dann habe ich noch einen zweiten kleinen Bonus. Der halt mich persönlich auch betrifft.
Ja. Oh, jetzt bin ich aber super gespannt auf den ersten Punkt.
Wir haben ja noch keinen richtigen Meilenstein aus dem 20., 21. Jahrhundert, so richtig. Spätes 20., 21.
Oh,
Jahrhundert.
ich.
Ja, sag.
Das Higgs-Boson.
Richtig.
Ja, klar.
Das Standardmodell der Teilchenphysik. Die
Ja.
vereinheitliche Theorie. Das ist ja absolut. Natürlich ist es noch
Klar.
nicht fertig, weil es ja absolut aktuell ist, aber das ist der aktuelle, ich finde, wirklich prägende Meilenstein, ja? Also können wir wiederum eine vereinheitlichte Theorie machen. Und das ist halt so ein bisschen, schlägt den Bogen. Angefangen mit der ersten Vereinheitlichung durch die klassische Mechanik Newton. Ganz basic. Und Schritt für Schritt immer weiter. Wie können wir noch weiter vereinheitlichen? Können wir zur Weltformel kommen? Und da sind wir natürlich im Standardmodell. Ich weiß, dass da gerade aktuell wieder wahnsinnig viele Diskussionen sind. Ich möchte aber, das sage ich jetzt auch gleich für die etwas interessierteren oder versierteren Hörer, nicht so viel drauf eingehen, weil ich glaube, ich könnte stundenlang darüber
Da
reden.
könnten
Aber
wir eine ganze Folge drüber
genau,
machen, ja.
wichtig sind eben CERN als Forschungsinstitut und eben das Standardmodell der Teilchenphysik versucht eben die fundamentalen Wechselwirkungen zu vereinheitlichen, in einer Theorie, also eine Formel quasi für alles zu schaffen. Das ist die Beschreibung von den Elementarteilchen, also den Protonen, Neutronen, Elektronen mittels Quarks. Und so weiter. Und das Standardmodell, so wie es ist, ist eine Feldtheorie, ja, für die etwas versierteren. Und es hat halt das Higgs-Boson vorhergesagt und es wurde eben 2012 dann als wahnsinnig großer Meilenstein entdeckt am CERN.
Und ja, also super wichtig und auch super aktuell. Also 2012. Hatten wir nicht letztes Jahr 10 Jahre Higgs oder war es 15 schon? Nee, kommt
2012
auch
wurde
nicht
das
hin.
Higgs-Boson
Okay.
entdeckt. Aber genau, also wurden die Messungen gemacht.
Ja,
Und
also wirklich sehr, sehr recent, ja.
genau, lustigerweise ist es aber so, dass den oder vielen Physikern das alles noch nicht so gut gefällt, weil das Standardmodell die Gravitation noch nicht hat und die Gravitation vernachlässigt, weil sie so geringe Kraft ist. Also bisher ist es noch so ein bisschen eine hässliche Theorie, die aber bisher stimmt. Und es ist natürlich super spannend, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und was es dann für Auswirkungen hat wie in die reale Welt. Ich meine, wir haben gesehen, viele der älteren Meilensteine haben ja wirklich massive Auswirkungen in die Technologie, Quantentheorie und so weiter, was das Standardmodell dann wirklich für Auswirkungen haben kann für uns. Genau. Drum, ich sag
Also
doch, du
ich
ärgerst dich, dass du den nicht genommen
Total. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben, Folge über Radioaktivität, und da ist gerade dazu gekommen, wir müssen eine Folge über das Higgs-Boson machen. Also da könnten wir wirklich lang drüber reden, und wie du eben schon angeteasert hast, gibt auch sehr viel aktuelle Diskussionen dazu. Da müssen wir eigentlich in nächster Zeit auch eine Folge drüber
Genau,
machen.
genau. So, und jetzt kommt mein
Ja, und jetzt, ja,
Bonus.
dein Bonus-Bonus mit
Genau.
persönlicher Verbindung.
Genau.
Okay.
Und ich glaube, dass dir das gar nicht so bewusst ist. Mein Ursprung der Forschung, ja, war ja, zu versuchen, herauszufinden, wie sich die DNA im Zellkern, wie das aussieht, wenn da Strahlenschäden induziert werden, wie binden sich die Proteine da dran und so weiter. Wenn man das will, dann muss man das mikroskopieren. Und jetzt kommen wir erstmal in die Grundlagen. Also es geht um Optik. Die erste Grundlage ist Ernst Abbe, der herausgefunden hat, aufgrund der Welleneigenschaft des Lichts, wie genau können wir Dinge auflösen? Ja, also Beugungsbegrenzung, Beugung von Licht. Und dadurch, dass das Licht beugungsbegrenzt ist, kann man nicht unendlich kleine Dinge anschauen. Und mein Meilenstein ist quasi das Überschreiten des Beugungslimits mittels höchstauflösender Mikroskopie. Und das ist der Nobelpreis, der ging nach Deutschland an Stefan Hell für die Entwicklung der STAT-Mikroskopie, stimulierte Emission Depletion. Und darüber habe ich meine Doktorarbeit gemacht.
Ach, wie cool.
Über die Anwendung von höchstauflösender Mikroskopie in biologischen Zellen in der Strahlenforschung.
Mhm. Und wann ging der Nobelpreis?
Du meinst, in welchem Jahr?
Ja. Also wie aktuell ist das? War das um die Zeit deiner Doktorarbeit herum oder deutlich vorher?
Stefan Hell hat den Nobelpreis erhalten 2014.
Ach krass.
Und ich habe meine Doktorarbeit gestartet 2012. Und er hat natürlich den Nobelpreis quasi etwas später bekommen.
Aber für die Forschung, die 2014 stattgefunden
Nein,
hat?
Nein, er hat den Nobelpreis 2014 bekommen für die Forschung, die davor schon stattgefunden
hat. Ah, okay.
Und zu der Zeit waren quasi schon die ersten kommerziellen Systeme verfügbar. Und wir, oder meine Arbeitsgruppe für meine Doktorarbeit, waren die ersten, die ein Leica-STAT-System gekauft haben. Wir haben das erste System gekauft. Ich habe es
mega.
Ich benutze es
sehr,
immer.
Sehr cool.
Es ist
cool.
Schon ein bisschen, weißt du, wenn halt so was das erste Mal quasi ist, dann ja, hat es immer noch so ein bisschen Kinderkrankheiten und ist noch nicht super ausgereift. Die heutigen Systeme, ich meine, es war vor drei, also ich gekauft habe es 2012, das war vor 13 Jahren. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen outgedatet und gibt es schon viel bessere Versionen und so weiter. Aber ja, und wir haben dann eben damit dann sind wir bis 100 Nanometer Auflösung, konnten wir dann eben diese biologischen Prozesse anschauen. Wir haben das dann auch jetzt immer noch weiterentwickelt, dass wir das jetzt sogar in lebenden Zellen machen können. Und deswegen ist es quasi für mich ein sehr wichtiger Meilenstein, der aber auch so ein bisschen hin ist.
Ja, es ist ein bisschen nischiger, aber kann ich total verstehen. Auch etwas, wo wir, glaube ich, locker eine Stunde drüber sprechen könnten. Also auch sehr cool, dass du den trotzdem noch mitgebracht hast als Ergänzung. Und ich muss sagen, diese Folge war wirklich hervorragend zur Sammlung für Themen für nächste Folgen. Ich hab fleißig mitgeschrieben. Und es hat auch einfach Spaß gemacht, das mit dir abzugleichen und ein bisschen was darüber zu lernen. Vor allem, weil ich habe wirklich in meiner Vorbereitung so viele Fragezeichen gehabt und mir Dinge aufgeschrieben und wieder gestrichen, weil ich dann gedacht habe, stimmt das, ordne ich das richtig ein? Und es war sehr cool, das einmal mit dir durchzugehen. Ja, wie gesagt, ich habe sehr viele neue Themen gesammelt, aber für unsere nächste Folge gibt es tatsächlich schon ein Thema.
Ja,
und das können
kurz.
Wir auch schon.
Warte
ja.
Kurz. Vielleicht haben ja die Zuhörer und Zuhörerinnen noch ihre eigenen Meilensteine.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Wenn Sie gerne
ja.
was lernen wollen, schreibt uns gerne in die Kommentare einfach, ob ihr noch was habt, was wir vielleicht vergessen haben.
Genau, auf jeden Fall. Gerne einfach in die Kommentare unter der Folge bei Spotify. Ihr könnt euch uns auch auf Instagram schreiben, entweder auf unserem Erum Data Hub Kanal oder bei Judith. Packen wir euch auch natürlich wieder in die Shownotes. Oder auch einfach auf erumdatahub.de. Da findet ihr auch unsere Kontaktinformationen. Immer gerne her damit. Wir freuen uns immer über Feedback und Fragen.
Ja.
So. Genau. Und jetzt können wir aber schon anteasern, worum es in der nächsten Folge geht. Da schließt sich dann nämlich auch wieder der Kreis. Die von Anfang an dabei sind, die werden wissen, dass es in unserer allerersten Folge um das Leben auf dem Mars ging. Und um die Frage, ob das möglich wäre. Und wir haben uns überlegt, das kam super gut an bei euch. Und deswegen gehen wir nochmal in die Richtung mit der nächsten Folge. Judith, worüber reden wir nächste Woche?
Genau, wir reden nächste Woche über ein, wie ich finde, super, super cooles Format. Es gibt in Deutschland eine Summer School, das heißt Space Station Design Workshop, in der Studierende, Doktoranden wahnsinnig kreativ über eine Woche eine Aufgabe erfüllen müssen zum Thema bemannte Raumfahrt. Die Folge kommt Gott sei Dank erst nächste Woche raus, also da bin ich gerade auf der Space Station Design Week, deshalb kann ich jetzt schon das Mission Statement teasern. Das Mission Statement dieses Mal ist die Aufgabe, die Teilnehmenden müssen eine Mondbasis designen, die sich selbst erhält, sprich Rohstoffe gewinnt und auch Biomasse und auch recycelt und so weiter, bemannt. Und das ist super cool. Es sind wirklich umsetzbare Technologien und wir wollen euch einfach mal das Konzept vorstellen und auch die entsprechenden Professoren hören. Wenn ich es schaffe, versuche ich auch O-Töne von Astronauten zu bekommen, die dort sein werden. Ich glaube, das wird sehr cool. Vielleicht interessiert sich ja von euch einer dann dafür. Einfach mal zu zeigen, was gibt's auch schon wirklich in der Umsetzung und vielleicht auch zu sagen, ja, was hat es vielleicht auch für Auswirkungen für Technologien, die wir jetzt auf der Erde vielleicht auch brauchen können, ja, Thema Trockenheit und so weiter. Genau, ja, ja, da freue ich mich sehr drauf. Bin ich mal gespannt.
Ja, ich finde das Neues aus. Ich habe mir die Website angeguckt von der Space Station Design Week, SSDW, und finde ich auch super spannend aus zwei Perspektiven. Einmal natürlich die Technologie, die Fortschritte in dem Bereich und auf der anderen Seite aber auch das Konzept dieser Workshop, wie das organisiert ist und wie die Teams da gegeneinander antreten und wie das zusammengestellt ist. Das ist auch super cool. Ja, und da freue ich mich sehr, drüber zu reden und dann auch die O-Töne zu hören. Du bist ja selber auch vor Ort dabei. Das wird, glaube ich, auch sehr nice.
Ja.
Okay. Dann mit Blick auf die Uhr, wir haben heute was länger gemacht, ist aber auch okay, war ja auch eine besondere Folge. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Judith, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Und dich hier mal wieder mit mir zusammengesetzt hast. War sehr cool. Für heute war es das, glaube ich. Ich habe eben schon durchgegeben, Fragen, Feedback, einfach Gespräch. Kommt gerne auf uns zu, wir freuen uns da immer drüber. Vielen, vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr schon seit 10 Folgen mit dabei seid und uns zuhört. Und wir freuen uns sehr, auch weiterzumachen. Und ja, dann bis zum nächsten Jubiläum euch weiter mit spannenden Themen zu versorgen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Habt noch einen tollen Sommer. Nächste Folge kommt im Oktober raus. Dann also schon ein bisschen kühler wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und verbleibe mit, verbleibe damit. Die letzten Worte hat wie immer Judith.
Ja, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörer und Zuhörerinnen hat es auch Spaß gemacht. Ich finde es so krass, dass es, also 10 Folgen klingt wenig, aber es sind schon 2 Jahre und ihr seid uns schon 2 Jahre treu und ich finde es super cool. Ich hätte nie gedacht, dass mir irgendwie 2 Jahre jemand zuhört bei dem Zeug, was so von mir geht. Freut mich sehr. Ja, ich habe eigentlich nichts weiter zuzufügen. Kontaktiert uns gerne und wie immer schließe ich mit einem Zitat. Wir haben ja heute sehr viel über Wissen, über neue Dinge gelernt. Und deswegen möchte ich mit einem Zitat von Marie Curie schließen. Wir sollten nichts im Leben fürchten, aber alles verstehen wollen. Tschüss!
Das war eine coole Folge.